Wenn du deine Kunden zur Altersvorsorge berätst, dann haben wir jetzt was für dich.
01.01.2027 wird Riester vom neuen Altersvorsorgedepot abgelöst.
Daraus ergibt sich für dich als Makler und Vermittler eine große Vertriebschance.
Denn in einigen Fällen ist die alte Riester-Förderung für deine Kunden lohnender, in anderen Fällen die neue Förderung im AV-Depot.
Für wen was zutrifft, kannst du im neuen Fördervergleichsrechner vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung kostenfrei vergleichen.
Gehe dazu auf fairadvisor.net und starte direkt mit den ersten Berechnungen.
Du bist damit zeitig vor der großen Werbewelle zu diesem Thema und positionierst dich als Experte bei deinen Kunden.
Zudem eröffnest du dir damit eine attraktive Umsatzchance und sicherst deinen Kunden dauerhaft die individuell beste Förderung für ihre Altersvorsorge.
Eine Kapitalübertragung von Riester ins neue AV-Depot ist zukünftig möglich, beispielsweise bei veränderter Familiensituation.
Mit dem Fördervergleichsrechner machst du die Unterschiede visuell greifbar und zeigst deinen Kunden transparent, warum er jetzt noch handeln sollte, um sich alle Optionen offen zu halten.
Warte nicht, bis dein Kunde aus Radio oder Fernsehwerbung oder seine Hausbank von dem Thema erfährt, sondern positioniere dich jetzt als der Berater mit Expertenwissen zur aktuellen Veränderung.
Auf fairadvisor.net findest du den kostenfreien Rechner. Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Mein heutiger Gast ist Dr. Rolf Wisswesser. Ja, der ehemalige Vorstand der Allianz Versicherungs AG. Viele werden ihn kennen und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Hier ist der Thorsten und das heutige Gespräch mit Rolf Wisswesser von der Allianz oder ehemals Allianz war wirklich sehr, sehr spannend, denn ja, er ist mittlerweile über 30 Jahre, glaube ich, in der Branche unterwegs und wir haben ein ja Potpourri durch die Branche gemacht und durch seine Tätigkeiten, die er auch heute noch macht. Und ja, da ging es auch unter anderem um kartellrechtliche Dinge. Es geht auch um den Maklermarkt, um die Konsolidierung am Markt. Und egal, wie groß oder wie klein dein Unternehmen jetzt ist, sind da sehr, sehr spannende Aussagen drin, die dir auf deinem Weg zum Maklerunternehmer auf jeden Fall helfen können. Also von daher wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go. Moin Rolf, ich freue mich auf unser Gespräch und danke dir für deine Zeit.
Ja, ich danke für die Einladung, Thorsten.
Ist ja, sehr gerne. Jemanden wie dich hier als Gast zu haben, ist natürlich nochmal ein besonderes Highlight, denn du bist ja eine schillernde Persönlichkeit, zumindest was deine Position angeht, die du bisher so durchlaufen hast. Aber lass uns
heißt mal. Heißt das, ich stand schon auf dem bunte Titelblatt oder wo? Schillernde Persönlichkeit klingt so ambivalent.
deswegen habe ich es ja noch versucht einzugrenzen, dass du zumindest anhand deiner Position ja ein gewisser Ruhm sozusagen um dich herum schwebt. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du hast 10 Jahre an der Uni Heidelberg verbracht, habe ich herausgefunden oder bin zumindest der Meinung, es herausgefunden zu haben. Und danach war es dann der logische Schritt, dann in die Versicherungsbranche zu gehen oder wie kam das bei dir?
Der war eher unlogisch, weil ich habe in Heidelberg die ersten 5 Jahre mit Studium verbracht, die zweiten 5 Jahre dann mit der Promotion und darüber hinaus einiges an zusätzlichen Aktivitäten. Wir haben Steuerpolitikberatung gemacht im Netzwerk. Da war ich Teil davon in einigen Ländern damals bei der Grenzöffnung beziehungsweise bei dem Zusammenbruch der alten Sowjetunion. Gab es ja viele Länder, die Steuerberatung brauchten. Und da war ich zweieinhalb Jahre meiner Zeit habe ich da mit Schwerpunkt Kroatien, aber auch Brasilien, Lettland, Ungarn in Steuerberatungsprojekten mitgewirkt. Das hat dann die Zeit meiner Promotion etwas nach hinten gestreckt. Aber die Idee tatsächlich damals war noch unpräzise. Ich hätte mir damals auch vorstellen können zu habilitieren. Der Ruf der Allianz kam dann ein gutes Jahr, bevor ich meine Arbeit abgegeben habe und schien damals für mich als Vorstandsassistent so attraktiv. Allianz war damals auch ein Name, ist auch heute ein Name, der sehr attraktiv ist. Das hat mich dann überzeugt, mindestens mal den Weg in die Praxis zu suchen, weil man als Wirtschaftswissenschaftler, wenn man nur akademisch unterwegs ist, sich ja irgendwann den Vorwurf aussetzt, von der Praxis habe man keine Ahnung, habe ich gedacht, naja, die Praxis mal gesehen zu haben und vielleicht nach ein paar Jahren dann wieder zurück in die Universitäten, könnte ja auch eine Option sein. Aber dass das die Allianz geworden ist, hat vor allem mit den aktiven Recruiting-Bemühungen der Allianz zu tun von damals.
Ja, okay. Das, wie waren damals schon deine Schnittpunkte mit dem Vermittlermarkt, in dem du ja jetzt zuletzt ja sehr aktiv warst und auch noch bist? Oder warst du, ich sag mal, der klassische Vorstandsassistent im Hintergrund? Wie muss man sich so die Tätigkeit vorstellen, die du dann zu Anfang gemacht hast?
die Kontakte Richtung Vermittlermarkt waren schon in meiner Assistenz beziehungsweise schon in meinem Studium so, dass ich nebenberuflich Beratung gemacht habe, Finanzberatung gemacht habe.
Ah, okay.
Es gibt ja auch einen Vertrieb in der Nähe von Heidelberg, der durchaus universell bekannt ist. Ja. Und ich hatte dann einen anderen Zugang noch in Stuttgart gefunden. Dadurch war die Nähe zur Finanzberatung erstmal gegeben. Das hat dann thematisch prinzipiell zu einer Offenheit geführt, auch für Mitarbeiter im Versicherungsunternehmen. Die Allianz schien mir damals sehr attraktiv, weil die angebotene Stelle eben Assistenz im Geschäftsführer- oder Vorstandsbereich einem einen tiefen Einblick gibt, den man sonst so nicht kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja eben schon gesagt, der Ruf der Allianz, also du wurdest quasi rekrutiert. War das bei den folgenden Positionen Ergo, Swiss Life, Select, beziehungsweise war das nicht sogar AWD noch damals? War das da ähnlich?
Das war damals noch AWD, ja.
Ja, genau.
Und ja, ich habe tatsächlich eigentlich nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Ja. Irgendwann ist irgendjemand vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und also alle Wechsel damals zu Maschmeyer beim AWD, dann später zu Ergo und auch wieder zurück zur Allianz, waren alles persönliche Kontakte.
Ja, woran machst du das fest? Also heute würde man ja sagen, damit sowas funktioniert, müsste man sich jetzt auf Social Media als Personal Brand positionieren, und um eben genau diesen Sog zu erzeugen, dass Leute erkennen, dass deine Expertise da ist. Was hast du gemacht, damit eben anderen Leuten klar war, wer du bist, was du kannst und dass die auf dich zukommen? Also worauf führst du das zurück?
Eigentlich immer persönliche Begegnungen oder Netzwerken. Heute macht man das eben mit Social Media. Damals war das Präsenz auf Messen, auf Veranstaltungen und eben einfach, wer mit wachem Auge in der Welt unterwegs ist und Menschen kennenlernt, der kriegt ab und an auch umgekehrt die Anfrage, ob er sich nicht vorstellen kann, mitzuarbeiten.
Ja, mitarbeiten ist gut. Meistens waren es ja den Vorstandsmandate, die du da bekommen hast. Aber gut, also es ist halt, wie du sagst, ne, im Netzwerk, wenn man da sich einen guten Namen macht und ja wahrscheinlich auch gute Arbeit leistet, einfach, dann kommt das, ne?
Ja, aber irgendeinem Moment ist man auch auf den Listen der Headhunter natürlich präsent.
Ja.
Und das ist ja, also die Allianz hat damals keinen Headhunter einsetzen müssen, bei Ergo war es ein Headhunter, der mich angerufen hat und gefragt hat, ob das für mich interessant sein kann. Für Senior-Management-Funktionen ist der Headhunter natürlich ein sehr üblicher Weg.
Ja, ja. Wie würdest du deine Zeit beim AWD beschreiben? Wie lange warst du da?
Ich war eigentlich aus meiner Sicht sogar die spannendsten 5 Jahre da, weil in der Zeit einerseits die interne Attacke oder die Abspaltung kam mit Formex, andererseits dann der Verkauf von Maschmeyer vom AWD an Swiss Life und in der damaligen Umstrukturierung bzw. im Eigentümerwechsel hat man mir ja dann die Rolle eines Vorstandes von Swiss Life Select angeboten, sodass ich mein Großteil meiner Arbeit war, die Brücke zu bauen von altem Strukturvertrieb mit durchaus einigen Facetten, die man kritisch begutachten musste, hin zu einem seriösen Vertrieb und einem neuen Eigentümer. Diese Brücke war nicht ganz einfach zu bauen, aber war eine spannende Phase.
Ja, das glaube ich mit Sicherheit. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht heute noch die Strukturvertriebe? Du hast ja sicherlich auch als Allianzvorstand noch Kontakte, Berührungspunkte damit gehabt.
Als Maklervertrieb arbeitet man ja mit diesen Vertrieben auch sehr vertrauensvoll zusammen. Und was klar ist, ist, die Strukturvertriebe haben einen aus der Historie stammenden Ruf. Wenn man das heute beobachtet, dann zeichnen sich Strukturvertriebe aus meiner Sicht aus durch einen sehr, sehr konsequent geführten Beratungsprozess. Das ist aus meiner Sicht, aus der Perspektive des Kunden sogar sehr vorteilhaft, weil dieser sehr strukturierte Beratungsprozess führt tatsächlich zu einer Bedarfsabdeckung. Da kann man sagen, egal bei welchem Berater ich in einem solchen Netzwerk lande, die Dienstleistung ist immer homogen und relativ Hochqualität gesichert. Und insofern gibt es die Kritikpunkte aus der Historie, sind deutlich geringer. Aus der Kundenperspektive würde ich sagen, kriegt man da eine sehr gute Arbeit. Die Frage, wie Führungsarbeit in Strukturvertrieben verrichtet wird, das kann man nicht allgemein sagen. Da, glaube ich, gibt es sehr positive Beispiele. Vielleicht gibt es da auch negative Beispiele. Möchte ich mich aber im Detail nicht dazu äußern.
Es gab ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer mal mehr die Diskussion, dass Maklerpools jetzt ja sehr stark auch diese Strukturvertriebe, ich sage mal in Anführungszeichen, angreifen und dort Abwerbekampagnen starten. Wie siehst du das? Also aus meiner Sicht, meine Perspektive ist, es hat es ja schon immer gegeben, dass, du hast es ja eben selber gesagt, eine Abspaltung von Strukturvertrieben. Habt ihr da als Versicherer das damals bewusster wahrgenommen, dass da irgendwie eine Bewegung stattfindet? Oder ist das aus deiner Sicht auch so ein bisschen der natürliche Lauf so eines Beraters?
Also das gibt's bei Strukturvertrieben, gibt's aber bekanntermaßen auch bei Maklern und ganz generell in Vertrieben. Abwerbung ist Teil des Wettbewerbes. Ob das immer gut ist, weiß man nicht. Aus der Perspektive des Einzelnen stellt sich ja immer die Frage, was macht den, wo kommt der Impuls her, mich für ein anderes Unternehmen zu öffnen? Und da gibt es sehr häufig Gründe, warum Menschen zu dem Motiv kommen, zu sagen, ich muss es woanders versuchen. Das kann man im Allgemeinen nicht sagen. Tatsache ist aber, Wettbewerb bedingt, dass sich Menschen, die in der Finanzberatung tätig sind, den besten Partner suchen. Und das bedingt ab und an Wechsel. Und bei Maklern sehen wir es ja jetzt heute ganz massiv. Die Konsolidierung bzw. die vielen Aufkäufe von Maklerunternehmen sind keine Überraschung, sondern sind das Ergebnis von Umbrüchen, die in Märkten stattfinden. Viel hat mit Generationenwechsel, mit Nachfolgeplanung zu tun. Manches hat auch damit zu tun, dass Kostensynergien und Investments in neue Infrastruktur eben eine gewisse Größe bedingen. Sonst kann ich das nicht leisten. Wenn ich mir vorstelle, was künstliche Intelligenz für Möglichkeiten schafft, wenn ich das als Maklerunternehmen nutzen will und ich will es wirtschaftlich nutzen, dann kann das dazu führen, dass man Vorteil hat, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über deine jetzige oder eine deiner jetzigen Funktionen sprechen. Nochmal zurück auf deine Vorstandstätigkeiten, eigentlich egal in welchem Haus. Was waren so die größten Pains, die größten Herausforderungen als Vorstand eines Versicherers, mit denen du dich so rumplagen musstest, sag ich mal, was dir jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst so, boah, ja, das, wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich mich vielleicht auch dagegen entscheiden. Was waren so die Dinge, die dich da richtig genervt haben?
Also ich würde mich, es war nichts dabei, was dazu führt, dass ich heute sagen würde, ich würde mich dagegen entscheiden. Die Herausforderungen sind mannigfaltig. Das allererste ist, dass man sich mit dem, was man tut und was man mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tut, dem Markt, dem Wettbewerb stellen muss. Und das A und O auch einer Vorstandstätigkeit ist, mit einem guten Team zusammenzuarbeiten. Und die erste und wichtigste Aufgabe einer Führungskraft und insbesondere eines Vorstandes ist, das Team so zusammenzusetzen, dass es Top-Performance bringen kann. Und ich glaube, damit hat man dann schon 90% seiner Arbeit getan. Ein Blick in die Märkte, eine Offenheit für Entwicklungen und ein darauf anpassen der eigenen Organisation ist, glaube ich, die zweite wichtige Dimension, die man als Vorstand verantwortet. Aber das macht der Vorstand nicht alleine, sondern in einem gut geführten Unternehmen macht man das mit seinem Team und hat auch im Team unglaublich viele Kompetenzen versammelt, die einem das maßgeblich erleichtert. Der beste Vorstand ist der, der das Team so zusammengesetzt hat, dass es ihn nicht mehr braucht. Und das war immer ein bisschen meine Philosophie. Mit dem richtigen Team ist man im Wettbewerb gut aufgestellt. Und das Team gibt einem auch die Impulse und erkennt Marktentwicklungen. Und wenn man dann eine lebendige Organisation ist, dann passt man sich eben an.
Ja, spannender Satz, den du sagst. Dieses Thema, ich sag mal, die beste Führungskraft ist die, die es eigentlich nicht mehr braucht, jetzt sinngemäß wiedergegeben. In dieser Rolle, mit dem Blickwinkel, wo siehst du da genau die Aufgaben dann noch von der Person, die in der Theorie auch überflüssig sein könnte? Also was war dein Input, den du ins Team gegeben hast? Wie hast du die Rolle ausgefüllt? Denn ich kenne den einen oder anderen, der, ich sag mal, vom Jahrgang her auch ähnlich ist wie du,
der sagt, boah, das ist einer der schlimmsten Sätze, den ich je gehört habe, ne? Als Vorstand musst du halt richtig immer drauf, immer voll dran sein und du bist der die Zügel in der Hand hat und ne, wenn du weg bist, dann läuft hier gar nichts mehr. Ja, also deswegen finde ich das interessant, dass du das jetzt so sagst und würde gerne hören, wie du diese Rolle aus mit Leben gefüllt hast dann.
In einer Organisation, und die Allianz ist ja eine Organisation, die seit über 125 Jahren am Markt ist, lebt die Organisation aus einem guten Miteinander und eben nicht aus einzelnen Personen. Die Vorstellung, da ist oben in der Unternehmensspitze oder im Ressort einer, der hat die Verantwortung und der gestaltet dann auch, das ist ein Irrtum. Das ist seit Jahrzehnten bei der Allianz nicht so, sondern natürlich hat er die Verantwortung für das, was das Team macht. Aber und jetzt mit agiler Zusammenarbeit und einer sich schneller wandelnden Umwelt lebt der Erfolg davon, dass eine Organisation zusammenarbeitet und sich anpasst. Und das kann ein Vorstand alleine gar nicht gestalten. Natürlich ist er wichtig, wenn es darum geht, das Team zusammenzusetzen. Ich vergleiche es ein bisschen mit einer Fußballmannschaft. Ein Trainer braucht unterschiedliche Typen in so einer Fußballmannschaft. So ist das im Vorstand auch. Ich kann nicht nur lauter Stürmer einstellen, ich kann nicht nur lauter Torwärter einstellen, ich brauche ein breit gefächertes Team mit unterschiedlichen Kompetenzen, damit, wenn wir dann zu Entscheidungen kommen, damit möglichst viele Facetten, möglichst viele Sichtweisen in die Entscheidung einfließen. Sobald die Entscheidung gefallen ist und im Idealfall trifft auch die Entscheidung das Team, in einzelnen besonderen Fällen braucht es vielleicht mal eine Vorstandsentscheidung, weil Teams vielleicht nicht in jeder Hinsicht bereit sind, gewisse Strategien mitzugehen. Ich denke mal an das Thema Restrukturierung oder Kostendruck von externen. Da gibt es ab und an Grenzen, wo das Team, wenn es zu eigenen Entscheidungen kommt, vielleicht nicht die beste Entscheidung trifft. Aber in meinem Dasein war es so, dass selbst Strukturentscheidungen im Team besser getroffen werden konnten, insbesondere weil danach auch die Akzeptanz im Team und das Verständnis für die Entscheidung viel tiefer verankert ist. Wenn man als Vorstand Strukturentscheidungen trifft und keiner im Team hat mitdiskutiert, dann sitzen danach lauter betroffene Menschen da und sagen, was soll denn der Blödsinn, hat er wieder der Vorstand im Elfenbeinturm entschieden. Und deswegen würde ich immer empfehlen, auch solche Entscheidungen im Team zu diskutieren und nach Möglichkeit im Team zu treffen. Und wenn das Team sich dann mal nicht einig werden sollte, dann darf der Vorstand durchaus mal durchgreifen und eine Entscheidung treffen. Ja. Aber das sollte die Ausnahme bleiben.
Ja. Wie hast du diese Skills, nenne ich es jetzt mal, wie hast du sie erlernt? Also wurde dir das in deiner Vorstandsassistententätigkeit bei der Allianz schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt oder war es sowieso schon deine DNA so zu führen? Wie bist du da reingewachsen in diese Rolle?
Also ich bin Reserveoffizier, da habe ich einen Teil von Führung gelernt. Da geht es vor allem um die Interaktion mit Menschen. Ja. Da hat mir meine 2 Jahre Reserveoffizierslaufbahn schon geholfen. Die Bundeswehr hat da sehr viel investiert in Führungskräfteentwicklung, Kommunikation etc. Und anders als das vielleicht im Klischee gilt, Befehl und Gehorsam, das war auch zu meiner Zeit im Militär nicht so, sondern auch dort wollten Menschen und Soldaten überzeugt werden. Und wer das als Führungskraft nicht hingekriegt hat, der hat es auch nicht weit gebracht. Das Zweite ist natürlich, man kann Management lernen. Ich bin ein absoluter Fan von Malik, der ja erklärt, dass Führen und Management erlernbar ist. Also es ist nicht etwas, was genetisch übermittelt wird. Natürlich persönliche Profile und Dispositionen und Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten gehören mit dazu. Aber Management ist eine Kompetenz, die man lernen kann. Und ich war bei Malik in St. Gallen. Natürlich hat die Allianz sehr viel in Führungskräfteentwicklung gesteckt. Auch die Zeit beim AWD und bei Swiss Life Select hat mich führungstechnisch sehr weiterentwickelt. Und dann sammelt man über seine gesamte Karriere Erfahrung und macht wahrscheinlich auch mal ein paar Fehler, aus denen man lernt und schlau wird, die man dann nicht mehr wiederholen muss.
Ja, hoffentlich wird man dann schlau. Das ist ja das Gute, okay. Du warst jetzt viele Jahre eben bei dem sogenannten Branchenprimus als Vorstand aktiv. Wie kann ich mir das vorstellen im Netzwerk der anderen Versicherer? Also man nimmt ja schon wahr, dass Versicherer untereinander miteinander sprechen. sind da häufiger andere Kollegen kleinerer Versicherer auf dich zugekommen und haben dich nach Rat oder nach Meinung gefragt oder war das eher nicht an der Tagesordnung? Kann man, wie, ja, erzähl mal ein bisschen, wie das so gelaufen ist.
Also wir haben ja zwei Plattformen, die kennt jeder. Das eine ist natürlich der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, wo man in Kommission und im Vertriebsausschuss gemeinsam diskutiert. Und es gibt ja ein paar Bereiche, in denen die Branche, wir sind alle Wettbewerber und wir haben alle kartellrelevante Themen, also Kartellrecht zu beachten. Auf der anderen Seite gibt es aber ein paar Themen in der Interessenvertretung und natürlich auch, wenn es zum Beispiel um Digitalisierung bei BIPRO geht, wo man Standards für den Markt entwickeln will, wo man politische Interessenvertretung organisieren will, wo der Wettbewerb nicht relevant ist, sondern wo es eben darum geht, dass man sich im Markt koordiniert. Wenn ich jetzt an Financial Information, Financial Data Access denke, FIDA, dann müssen wir das als Branche bewerkstelligen und es gibt überall Plattformen, wo man sich dazu vereinbart und austauscht und gemeinsame Wege beschreitet. Ja. Wenn keiner Normen einhält, dann ist für niemand was gewonnen. Und gerade wenn Makler, wenn man aus der Perspektive von Maklern denkt, dann gibt es ein paar Themen, wo sich die Branche koordinieren muss, damit es effizient funktioniert. Mhm. Und auf den Plattformen ist man natürlich regelmäßig im Austausch.
Ja, okay. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass das quasi, hey, wir fragen mal die große Allianz, was die machen und dann ziehen wir eventuell nach oder machen es eben genau das Gegenteil. Das hat wahrscheinlich nicht so stattgefunden, oder?
Ja, oder umgekehrt. Die Allianz hat immer das Gegenteil von dem behauptet, was sie tatsächlich tut, um den Wettbewerb in die Irre zu führen. Also um Strategie oder Pläne oder zukünftige Absichten darf man sich nicht austauschen. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Da steht schon in meinem Dienstvertrag als Allianzvorstand, dass ich darüber Stillschweigen bewahren soll. Und natürlich muss man sich daran halten, das ist ja wichtig. Insofern ist es sehr, sehr präzise geregelt, an welchen Stellen man sich in solchen Gremien austauscht und an welchen Stellen man Geschäftsgeheimnisse für sich behalten muss.
Ja, ist das immer so einfach gewesen? Also ich habe ja auch größere Veranstaltungen miterleben dürfen, auf denen du auch teil warst und also bei Appella jetzt beispielsweise, wo ja schon auch deutlich wird, dass das auch unter Vorständen von Versicherern ein sehr gutes Verhältnis besteht. Wie groß ist da die Gefahr, in diese sogenannte Friendzone zu kommen, dass man am Ende vielleicht abends bei ein, zwei Bierchen vielleicht doch mal was sagt, was eigentlich nicht gesagt werden darf? Oder sind da beide Seiten immer so seriös und zu sagen, nee, komm, also das lassen wir jetzt mal lieber, das Thema lassen wir mal lieber wieder über Strand, Sonne und Golfen sprechen?
Also wenn ich jetzt an Vertriebsveranstaltungen denke und man sitzt abends zusammen, dann habe ich meinen Kollegen in der Regel versucht zu erklären, warum das Allianzprodukt das Bessere ist und der Allianzprozess auch das Bessere ist. Aber das sind ja Themen, die man am Markt beobachten kann. Das ist ja kein Geschäftsgeheimnis, sondern jeder Makler sieht das ja. Also da ist eine gute Rivalität völlig normal. Aber nochmal, das ändert nichts an der Tatsache, dass man zu strategischen Zielen, zu Plänen und so weiter und insbesondere auch, ich meine, das kartellrelevant an allererster Stelle stehen Preisabsprachen, das ist nicht zulässig. Und deswegen, selbst im angeheiterten abendlichen Zustand, ist es einem Allianzvorstand und den Kollegen der anderen Gesellschaften auch klar, dass man darüber nicht redet. Also da gibt's passen im Zweifel sogar beide Seiten auf, dass da nichts passiert.
Ja, okay. Ja gut, das ist ja auch das, was man eigentlich erwartet. Ne? Ja, okay.
Ja, und wenn es passieren würde, hat man ja eine riesen offene Flanke, weil dann ist man so richtig in den Händen des Wettbewerbers, weil der Wettbewerber kann ja jederzeit bei der Kartellbehörde entsprechend Anzeige erstatten und dann ist er selber geschützt, Whistleblower, und die Strafe fällt dann auf denjenigen, der was gesagt hat. Also da, dieser Gefahr sind sich alle bewusst und da halten sich alle an die Spielregeln.
Ja, du erwähnst die Kartellbehörde jetzt so ganz nativ. Ist das ein Thema, was wirklich so präsent ist oder ist es jetzt einfach im Rahmen unseres Gesprächs bei dir so präsent geworden, weil das einfach dazu passte jetzt?
Nein, das ist sehr präsent. Ich meine, mittlerweile 15, 20 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ist ein Allianz-Vorstand mal verklagt worden und auch bestraft worden dafür, dass er Preisabsprachen im Industrieversicherungsgeschäft getroffen hat. Okay. Danach gibt es in großen Unternehmen, das war bei der Allianz, wird bei anderen auch so sein, jedes Jahr eine Kartellschulung, sodass es den Verantwortlichen jeden Tag bewusst ist, wo die Grenzen liegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das tut als Unternehmen, und es ist auch wichtig, dass die Führungskräfte, und das beschränkt sich nie auf die Vorstandsebene, es geht runter auf die ganzen Führungsebenen in einem Unternehmen, dass diese Kartellrechtsschulungen regelmäßig wiederholt werden, einfach damit einem das ständig bewusst ist.
Ja, okay.
Und es ist ja sehr teuer, wenn man, wenn da was schief gehen würde.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann ist wahrscheinlich auch eine private Haftung dann am Ende da mit dem Spiel, oder? Vermute ich mal. Also als Vorstand zumindest, ne? Als Mitarbeiter weiß ich nicht, aber als Vorstand.
Na, da Haftung ist immer ein Thema, natürlich. Ja. Und dann muss man sich noch überlegen, war es vorsätzlich. Also ich für mich hatte kein Bedürfnis, diese Grenze auszutesten.
Ja, sehr löblich. Du hast eben schon auch mehrfach den Schwenk in die Digitalisierung getroffen. Und da möchte ich kurz mal drauf zurückkommen. Wir haben uns ja in Hamburg getroffen auf dem OMR-Festival. Ein Ort, auf dem man jetzt nicht gerade erwartet, einen Versicherungsvorstand AD zu treffen. Was hast du da gemacht? Warst du eingeladen? Bist du aus eigenem Antrieb dahin gegangen?
Also ich treffe da Freunde und Bekannte natürlich.
Ja.
Eine Einladung braucht man dafür nicht, da geht man natürlich freiwillig hin. OMR ist ja eine Veranstaltung, wo die Digitalisierung und natürlich auch die Präsenz, Marketing, Social Media, Kern des Geschäftsmodells einer Versicherung sehr innovativ beschrieben wird. Und jede Menge Dienstleister sind da, stellen neue Produkte, neue Prozesse vor. Und einfach dort präsent zu sein und an der modernen Entwicklung der Digitalisierung und der Medien teilzuhaben. Ich glaube, das ist Pflicht eines Vorstandes und auch eines Vorstandes ARD, weil es alles das, was sich in den nächsten Jahren so entwickelt, ist ein tolles Schaufenster. Deswegen für mich immer eine Pflichtveranstaltung.
Hast du ehemalige Kollegen da getroffen? Also ich habe außer dir keinen gesehen.
Doch, ich habe abseits der Tatsache, dass meine eigenen Kollegen aus der Allianz da waren, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meinem Maklervertrieb, sind da viele. Ich müsste jetzt mal angestrengt nachdenken, ob ich jemanden von den Vertriebsvorständen getroffen habe. Das tatsächlich einen habe ich getroffen. Aber die breite Präsenz war nicht da. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht wichtig. Sind die Vorstände da oder nicht? Im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Versicherungsgesellschaften dort mit den entsprechenden Menschen vor Ort sind, dann kriegen sie ja die Impulse mit und können daraus sich weiterentwickeln. Es muss ja nicht immer der Vorstand sein, sondern ja, manchmal ist es sogar besser. Es sind die Verantwortlichen, die in den jeweiligen Bereichen gestalten. Ja. Und die sollen wissen, was auf der OMR läuft.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe andere Branchenkollegen dort getroffen und dann haben wir uns auch so die Frage gestellt, okay, wäre es eigentlich clever, wenn Versicherer auch als Aussteller auf so einem Event unterwegs sind? Wie siehst du das? Also wir haben die Frage für uns jetzt auch noch nicht final beantworten können, aber wie ist deine Meinung dazu?
Ich bin da gewesen und habe mir tatsächlich die Frage gestellt, warum beispielsweise ARD und ZDF da sind, warum Zigarettenfirmen da sind und warum da keine Versicherer sind. Also aus meiner Sicht tatsächlich eine berechtigte Frage und ein Impuls, weil natürlich dort das Klientel ein echter Multiplikator in der Gesellschaft ist und dort Botschaften aus der Versicherungswelt zu transportieren, scheint definitiv überlegenswert.
Ja, also die Techniker-Krankenkasse ist ja schon seit gefühlt immer, also wahrscheinlich seit ein paar Jahren jetzt da, ne? Aber andere Versicherer haben wir da jetzt bisher auch noch nicht gesehen, ja. Und ja, weil finde ich auch einen guten Impuls, den du da gibst, weil ja, gerade dieses Sprachrohr, ne, also dass man auch mal Sichtbarkeit bekommt außerhalb der internen Messen, ne? Also branchenintern Messen und Großevents.
Ja, wir sind sonst bei vielen Messen, meistens auch lokalen Messen. Entweder sind dann Agenturen dort oder Vertreter. Das heißt, da in den regionalen Veranstaltungen ist die Präsenz der Versicherer ja in der Regel sehr gut. Das hat damit zu tun, dass es von häufig selbstständigen Handelsvertretern auch gesteuert ist. Aber die OMR ist aus meiner Sicht deswegen so interessant, weil das Publikum, das man dort vortrifft, sind ja die Multiplikatoren in den Unternehmen, die heute Technologie treiben. Und dort das Thema Versicherung präsent zu haben, ist definitiv, wäre aus meiner Sicht eine sinnvolle Zielsetzung.
Ja, sehe ich auch so. Wie siehst du generell das Thema Digitalisierung in der Versicherungswelt? Du hast ja Bipro auch schon erwähnt. Was ist dein Blick auf dieses Thema? Geht das schnell genug? Werden die richtigen Dinge angefasst? Das würde mich interessieren, wie du das siehst.
Es könnte viel schneller gehen und das ist ja mit eines der Motive, warum ich auch Markenbotschafter bei Bipro geworden bin. Wobei dafür bewirbt man sich nicht, sondern das Präsidium tritt mit einer Entscheidung an einen heran und fragt, ob man das machen will. Ja. Insofern eher eine Auszeichnung, so habe ich es jedenfalls empfunden. Dass das mit der Digitalisierung so langsam geht, ist nicht Verantwortung von Bipro, sondern ist die Tatsache, mit welcher Priorität wird Digitalisierung, werden digitale Prozesse in den Unternehmen verankert. Und da gibt's zwei große Probleme. Das eine ist, dass der Wettbewerb natürlich dazu führt, dass jeder Versicherer glaubt, es ein bisschen anders machen zu müssen als der daneben dran. So, und das ist bei Produktentwicklungen und Quotagen und Dienstleistungen natürlich sehr sinnvoll. Wenn es aber um elektronische Prozesse geht, insbesondere aus der Perspektive des Maklers, Datenaustausch, dann würde Standardisierung sehr viel Sinn machen. Und ein Impuls daraus ist ja der Bipro Hub, wo wir versuchen wollen, und Klammer auf, und wo wir es auch müssen, Klammer zu, wenn nämlich FIDA kommt, Prozesse so zu standardisieren, dass sie schlank für alle Marktteilnehmer einheitlich sind. Und der Datenaustausch effizient funktioniert. Das gesagt, bestätige ich, dass die Geschwindigkeit in den vergangenen Jahren nicht ausreichend war. Aber nochmal, es ist nicht die Verantwortung von Bipro, sondern es ist die Verantwortung der Unternehmen, die ja die Prozesse etablieren müssen. Das zweite Thema Digitalisierung, und für mich ist das erste noch lange nicht abgeschlossen. Ich nenne das gerne Digitalisierung Stufe 1. Das sind schlicht Datenaustausch, elektronische Antragprozesse etc. etc. Die Stufe 2 kommt jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz, mit den Möglichkeiten, mit Large Language Modellen neue Services zu etablieren. Und da stehen wir erst am Anfang. Ich denke, alle Wettbewerber sind da aktiv und entwickeln Dinge. Das hat man ja übrigens bei der OMR auch zum Teil sich live angucken können, welche Möglichkeiten da bestehen. Mit Large Language Modellen kann man die Services natürlich deutlich verbessern. Ein Vertrieb, der das nicht nutzt und eine Versicherungsgesellschaft, die das nicht nutzt, macht einen strategischen Fehler.
Ja. Was glaubst du, woran das liegt, dass Versicherer auch, also speziell jetzt auf dem Maklermarkt, ne, in der AO können die ja ist aus meiner Sicht machen, was sie wollen, aber im Maklermarkt, wieso ist es da immer noch so schwierig, dass Versicherer da zusammenzubringen und zu sagen, wir ziehen hier mal an einem Strang und machen eben nicht alle unser eigenes Ding, sondern ja, bringen wir vielleicht gemeinsam hier mit einer Arbeitsgruppe was voran. Also es gibt ja sicherlich diese Gruppen und so, aber wie du ja eben auch nochmal gesagt hast, jeder macht dann doch irgendwie wieder so seins und das führt auf Maklerseite dann eben zu Chaos in Anführungszeichen, weil man sich auf diverse verschiedene Schnittstellen, Anforderungen und so weiter einstellen muss.
Also bei Prozesse, man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass wir auch in Bezug auf Makler als Versicherer im Wettbewerb stehen und natürlich mit der Dienstleistung uns unterscheiden wollen vom Wettbewerber. Das heißt, die Produkte sollen besser sein oder anders sein. Die Prozesse, das ist ja auch eine Idee, das Maklerportal, Services. Man will sich ja durch bessere Prozesse vom Wettbewerber unterscheiden. Und dieser Wettbewerb ist richtig und der darf ja auch nicht behindert werden. Auf der anderen Seite gibt es aber ein paar Themen, wo Standardisierung eben Pflicht ist. Und Standardisierung, wenn man sich heute überlegt, man braucht einen Datenaustausch. Da hatten wir vor zig Jahren mal den GDV-Datensatz etabliert, der immer noch heute gelebt wird, aber von dem wir ja wissen, dass er ersetzt werden soll und er muss ersetzt werden, weil mit der europäischen Initiative der FIDA-Verordnung ja nun auch der Kunde die Möglichkeit haben soll, auf Daten Zugriff zu bekommen. Ob FIDA kommt oder nicht, wissen wir noch nicht. Es gibt natürlich auch Motive, dass nach Möglichkeit, weil es ein administratives Monster ist, für einen relativ kleinen Kundenkreis, die überhaupt Interesse an dem Thema haben. Aber unterstellen wir mal, es käme, dann müssen wir uns da ja abstimmen im Markt. Das ist wie Lastschriftdaten und Bankkonto, Zahlungsströme. Da kann nicht jedes Unternehmen machen, was es will, sondern da müssen wir uns koordinieren. Und deswegen ist es die kritische Frage ist immer, ab wo beginnt der Bereich, wo gemeinsames Tun und Abstimmung mehr Sinn macht als Wettbewerb. Und bei digitalen Prozessen gibt es aus meiner Sicht viele Impulse dafür, dass man sich im Markt auf einen Standard einigen müsste und sollte und nicht jeder sein eigenes Ding macht. So, aber das ist nicht immer einfach. Ich habe auch jede Menge Verständnis für Menschen, die sagen, aber nicht zu viel regulieren, nicht zu viel standardisieren, weil dort, wo man Standards festlegt, dort ist dem Wettbewerb natürlich der Boden. So ein bisschen wie mit Druckerpapier oder jetzt mit den Steckern, den USB-Steckern, die vor 10 Jahren hatten wir noch für jedes Gerät einen eigenen Stecker. Jetzt hat irgendwann mal die EU gesagt, das kann ja nicht sein. Jetzt müssen wir einmal einen Standard setzen. Bei DIN A4 ist das heute auch völlig klar, dass wir ein paar Industriestandards haben. So ähnlich brauchen wir es in der Versicherungsindustrie auch.
Ja, genau. Also das hat ja eine positive und eine negative Seite, wie du sagst. Der Wettbewerb ist natürlich dann geschwächt, aber unterm Strich sehe ich auch Vorteile, weil wenn du als Makler weißt, ich habe bei Versicherer A dieselben technischen Voraussetzungen wie bei B und wenn B mich dann auf einmal überzeugt mit dem Produkt, dann brauche ich nur einen Fingerschnips machen und dann bringe ich mein Geschäft halt dahin. Aber dieser Schritt ist ja heute teilweise mit so technischen Hürden intern in den Maklerprozessen verbunden, dass man dann vielleicht diesen Schritt nicht geht, obwohl das Produkt vielleicht doch den einen oder anderen Anreiz hätte. Aber man sagt, na okay, so doll ist das jetzt doch nicht der Vorteil, dass ich bereit bin, diesen Prozess dann anzustoßen. Und wenn das schon mal weg wäre, dann hätte ich ja, klar, ist im Wettbewerb als Versicherer vielleicht ein bisschen schwerer, weil einfach das einfacher ist, diese Entscheidung zu treffen. Aber ja, auf Maklerseite wäre es dann wahrscheinlich angenehmer.
Ja, es ist ja sowohl was Prozesse angeht, als auch was Produkte und was natürlich auch Provision angeht, besteht prinzipiell Wettbewerb. Ist ja völlig klar. Und wenn ein Unternehmen versucht, ein besonders gutes Maklerportal in den Markt zu legen, dann ist die Zielsetzung natürlich, den Makler davon zu überzeugen, dass der Prozess besser ist als der des Wettbewerbers, was ja Teil des gesamten Leistungspaketes eines Versicherers ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren und da haben ja viele Dienstleister im Markt großen Anteil daran, die Transparenz zu Produkten massiv erhöht. Und man kann ja heute auf jedem Vergleicher Produkte relativ gut vergleichen, sodass ich würde behaupten, dass der Wettbewerb um das beste Produkt mittlerweile eine Grenze erreicht hat. Also richtig schlechte Produkte kann sich keiner mehr leisten. Und die wenigen Unterschiede, die ein Produkt noch hat, irgendwelche Schleifchen, sind dann aus der Kundensicht nicht mehr essentiell. Wären sie es, würden die Wettbewerber es sofort übernehmen, weil der Markt ist entsprechend Transparenz. Frank und Bornberg oder Rendite oder wie sie alle heißen, die Vergleicherportale, Nafi, haben für absolute Transparenz hier sich Produkteigenschaften geführt. Umso wichtiger ist, dass wir uns jetzt eben mal mit der Prozessseite auseinandersetzen, weil für Makler der Prozess mittlerweile fast noch wichtiger ist als das Produkt. Denn wenn der Prozess nicht funktioniert, dann mag das Produkt vielleicht noch eine Schleife haben, aber der Unterschied zum Wettbewerbsprodukt ist vernachlässigbar, während der Prozess unglaublich dominant ist aus der Perspektive des Maklers und übrigens auch aus der Perspektive des Kunden. Denn ein Kunde hat keine Lust, 3 Wochen auf eine Schadenregulierung zu warten. Oder wenn dir der Keller im Wasser steht, wie lange braucht eine Gesellschaft, bis der Trockner da ist oder der Handwerker da ist. Das heißt, es geht viel stärker um Prozesse und weniger noch um die letzten Schleifchen am Produkt. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Ja. Und damit haben wir eine gute Brücke gebaut zu dem, was du jetzt so machst. Du bist ja 2024 im Dezember bei der Allianz ausgeschieden und hast dich dann kurz danach entschieden. Also wahrscheinlich hat es ein bisschen länger gedauert, aber von außen betrachtet warst du dann relativ zeitnah auf Maklerseite wieder aufgetaucht. Bevor wir da einsteigen, kurz die Frage, du hättest ja jetzt auch sagen können, ach komm, jetzt mache ich halt, ich werde jetzt Privatier und mache halt so mein Ding. Hättest du auf privater Ebene nicht genug Dinge, die dir Spaß machen, dass du doch noch in der Branche erhalten bleibst?
Ja, wer 30 Jahre in der Branche war, der weiß, dass das Netzwerk und das Miteinander in der Branche auch immer wieder viel Spaß bereitet hat. Und ich meine, meine Kompetenzen liegen nun mal in dem Netzwerk und in den Analysen und in den Beobachtungen, die man am Markt gemacht hat. Und ich bin nicht als Allianzvorstand ausgeschieden, weil ich nichts mehr machen wollte, sondern das Motiv war vor allen Dingen, nochmal selber entscheiden zu können, mit welchen Themen will ich mich beschäftigen und wo habe ich für mich ein Lebenszeitmodell, das mir Spaß macht. Und da mache ich eben Personalmanagementberatung, bin beteiligt jetzt an einer Gesellschaft Heads for Success, wo wir Personalmanagement insbesondere für den deutschen Mittelstand, auch für deutsche Makler betreiben wollen. Und natürlich, du hast es schon angesprochen, Advisory-Funktionen, zum Beispiel bei Mesterheide Trove oder bei Bipro, wo man sein Wissen und sein Netzwerk jeweils hoffentlich gewinnbringend einsetzen kann.
Ja. Das machst du aus Deutschland heraus? Du lebst in Deutschland, ne?
Wohnsitz ist Wunstorf Lute, also alles Gute kommt aus Lute, ist unser Wahlspruch hier. Das ist direkt am Steinhuder Meer gelegen, 20 Kilometer oder 25 Kilometer vor den Toren von Hannover.
Ja, okay. Und jetzt zumindest in der Advisory-Funktion bei MH Trove bist du ja auf Maklerseite, also wirklich Reinkultur sozusagen. Was versprichst du dir von dieser Tätigkeit? Welchen Impact möchtest du bringen? Du wirst ja dann automatisch natürlich auch mit diesem Thema Konsolidierung im Maklermarkt in Verbindung gebracht. Ist das eine Bewegung, die du gerne unterstützen möchtest mit deinem Netzwerk und wo du auch die Zukunft siehst?
Also das erste Motiv bei mir war, dass das Team mich reizt. Ich bin ja angesprochen worden von Ralf Rockel, Lars Mesterheide, Max Trove und natürlich auch von der Eigentümerseite von Private Equity. Das heißt, wenn man davon überzeugt ist, dass das in dem Team Spaß macht, dann ist die zweite Frage nur noch, welchen Beitrag oder welchen Nutzen kann ich der Gegenseite liefern? Und aus der Perspektive eines Maklerhauses ist der Versicherungsvorstand natürlich geeignet, um Transparenz über den Wettbewerb auf Seiten der Makler herzustellen und auch das Netzwerk einzusetzen. MH Trove will weiter wachsen, will auch weitere Makler kaufen. Der Versicherer als Versicherungsvorstand kennt viele Makler. Und natürlich hat ein Versicherungsvorstand viele Makler erlebt und kann aus dem Vergleich dieser Maklerhäuser vielleicht wertvolle Impulse geben. Mir ging es darum, Spaß zu haben in einer solchen Gruppe von Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass MH Trove ein sehr gutes Vertriebsmodell ist als Maklerhaus. Die Integration ist zentrales Ziel und damit aus meiner Sicht auch eine glaubwürdige Botschaft, dass man dieses Unternehmen langfristig baut, auf langfristige Perspektive. Für mich immer ein wichtiges Motiv, wenn man sich für ein Unternehmen engagiert. Hätte mir keinen Spaß gemacht, jetzt ein Maklerhaus zu begleiten, das nur noch 2 Jahre darauf aus ist, sich dann selber zu verkaufen. Dort bin ich mir sicher, haben wir ein Haus, das langfristig wachsen will und das das Geschäftsmodell langfristig auch wettbewerbsfähig in den Markt stellen will. Und da kann ich vielleicht positive Impulse bringen und Spaß macht es allemal.
Ja, okay. Du hast gerade die sich selbst verkaufen, ne? Ich sag mal, wenn man der breiten Masse folgt, dann ist ja in dem Moment, wo Private Equity irgendwo einsteigt, bist du ja heute quasi verkauft, also in der öffentlichen Meinung. Wie siehst du das? Also denn es werden ja auch immer diese 5 bis 7 Jahreszyklen angesprochen, ne, wo das dann heißt, ja, wenn die dann mal aussteigen, dann ist doch eh vorbei. Wie ist da dein Blick auf diese Dinge? Da geht es ja auch um Pools, ne? Also die großen Pools, die da im Ring stehen, sag ich mal. Aber generell meine ich jetzt diese Thematik, ne? Da kommt halt Private Equity rein. Natürlich wollen die irgendwann mal den nächsten Schritt gehen, ne? So, und aber was passiert dann? Also wie guckst du da drauf auf diese Entwicklung?
Die Motive von Private Equity sind ja nicht einheitlich, sondern sehr unterschiedlich. Das hängt bei Private Equity wird in einem Geschäftsmodell so lange bleiben, solange sie die Aussicht haben, eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Das ist jedenfalls auch meine Überzeugung. Und solange man in einem Geschäftsmodell unterwegs ist, wo man das glaubwürdig mit Perspektive auf die Zukunft vermitteln kann, gibt es für Private Equity auch keinen Grund zu exiten. Der Exit kommt meistens dann, wenn Private Equity sagt, da erscheint mir für die Zukunft nicht mehr viel Perspektive zu sein, also steige ich aus. Insofern, die Motive sind unterschiedlich und die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich. Mein Motiv bei der Begleitung eines solchen Modells liegt viel stärker darin, kann man nachhaltig ein Maklerhaus so aufstellen, dass es für die Zukunft fit ist. Und mit der Zukunft meine ich die nächsten 50 Jahre und nicht die nächsten 2 Jahre. Denn viele strategische Entscheidungen, Investment in Infrastruktur, Integrationsprozesse brauchen Zeit. Und der Nutzen fällt einem nicht nach 2 bis 3 Jahren in den Schoß, sondern er bedarf einer längerfristig ausgerichteten Strategie. Und das ist etwas, davon bin ich überzeugt, das ist das Ziel bei Messe Eide Trove. Bei den anderen Häusern kann ich es nicht beurteilen.
Ja.
Ich war aber davon überzeugt, dass man da etwas langfristig begleiten kann.
Ja.
Und gestalten kann.
Mhm. Nochmal das Thema Konsolidierung. Es wird ja dem kleinen Ein-Mann-Vermittler sozusagen wird ja immer geraten, hey, schließ dich Einheiten an, größeren Einheiten. Oder es gibt ja auch Bewegungen, dass gewisse, ich sag mal, kleinere Ein-Mann-Makler oder ich sag mal, die 2, 3 Angestellte haben, die schließen sich zusammen zu größeren Einheiten, die dann in Summe vielleicht Größenordnung von 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Cottagevolumen bekommen und dann eine sogenannte größere Einheit bilden. Durch jetzt Gespräche mit Lars oder auch mit anderen weiß ich, dass die Zieltargets von solchen Einheiten, wie du jetzt auch begleitest, ja ab da quasi erst anfangen. Das heißt ja, mittelständische Maklerunternehmen, die schon 3, 4, 5 und mehr Millionen Euro Cottageumsatz machen im Jahr, selbst die ja aus der Sicht eines normalen Versicherungsmaklers schon die Großen sind, selbst die schließen sich jetzt nochmal wieder zu größeren Einheiten zusammen oder binden sich zumindest solchen Systemen an. Meine Frage, die ich jetzt stellen will, ist, wie siehst du denn die Zukunft des normalen kleinen Versicherungsmaklers, der vielleicht noch im sechsstelligen oder niedrigen siebenstelligen Bereich unterwegs ist mit dem Cottage? Also hat das noch eine Zukunft, das Modell, oder aus deiner Sicht eher nicht?
Also es wird eine Herausforderung werden, für kritische Infrastruktur braucht es gewisse Größen, wenn ich sie selber bauen will. Jetzt kann ich als kleiner Makler natürlich Dienstleister in Anspruch nehmen, ich kann mich Pools anschließen und kann das über Pools einkaufen. Dann übernimmt der Pool das Investment, poolt, deswegen heißt der Pool, poolt sozusagen die Investments in Infrastruktur von vielen kleinen Maklern und stellt damit kleinen Maklern auch eine sehr effiziente Infrastruktur zur Verfügung. Das ist das eine Geschäftsmodell. Das andere Geschäftsmodell ist getrieben aus der Idee, ich baue es selber, ich brauche keinen Dienstleister, ich will von der Infrastruktur nicht abhängig sein von einem Pool oder von irgendeinem Maklerverwaltungsprogrammhersteller. Ich will es selber bauen, ich will selber eine Infrastruktur zur Verfügung haben. Das geht aber natürlich auch nur dann, wenn ich eine gewisse Größe habe. Denn die Investments müssen ja aus dem Gesamtumsatz verdient werden und es handelt sich ja immer um fixe Kosten. Ich brauche für eine Infrastruktur eine gewisse Basis und dieses Investment muss dann natürlich durch Umsätze refinanziert werden. Und die unterschiedlichen Modelle wird es auch auf Dauer geben und es wird deswegen nicht die eine Strategie über die andere obsiegen. Vieles hängt dann eben von den individuellen Interessen der jeweiligen Eigentümer ab. Und da ist es eben bei vielen Maklerhäusern so, dass die Eigentümer heute Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Sie haben teilweise auch selber ein Problem, den Nachfolger zu bestimmen. Und dann ist es für viele offensichtlich erkennbar eine naheliegende Opportunität zu sagen, wenn der Kaufpreis stimmt, verkaufe ich. Und dann gebe ich dieses Geschäftsmodell, ich baue selber etwas auf und integriere das, was ich erschaffen habe, in ein größeres Maklerhaus. Beide Modelle sind legitim, beide haben aus meiner Sicht Perspektive für die Zukunft. Aber wer sich für welchen Weg entscheidet, das hängt dann von den individuellen Gegebenheiten ab.
Ja, und von den wirtschaftlichen Entwicklungen natürlich auch, ne? Also, weil, wie gesagt, als Makler, der vielleicht 500.000, 600.000, 700.000 Umsatz macht, bin ich ja für solche Einheiten wie jetzt beispielsweise MH Trobe noch gar nicht auf dem Radar wahrscheinlich, ne? Also, oder vielleicht irgendwo ganz entfernt, aber jetzt noch nicht in der Prio A wahrscheinlich.
Ja, das sicherlich, aber es gibt ja auch Plattformen, die sich ganz bewusst auf diese ganz kleinen Maklerhäuser fokussieren und deren Integration vorantreiben. Kann man ja heute bei Assicura Dörn oder Pools auch seinen Bestand verkaufen. Also die Modelle, sich auch da zu verkaufen und zu konsolidieren, sind ja vorhanden. Vielleicht nicht das erste Ziel bei Mesterheide Trove, aber ganz sicherlich am Markt die Möglichkeit, das auch zu machen.
Ja, ich finde es spannend. Ich habe den einen oder anderen jetzt auch kennenlernen dürfen, der wirklich ein großes Unternehmen geführt hat und dann jetzt eben auch dann in Anführungszeichen verkauft hat, aber ja meistens dann auch noch mindestens mal 5 Jahre in der Geschäftsführung bleibt und halt eben das eigene Unternehmen auch noch weiterführt in anderer Inhaberschaft dann. Aber es ist ja sehr selten offensichtlich der Fall, dass es wirklich dieser Exit ist im Sinne von, ich verkaufe das jetzt und bin raus, ne?
Das ist für viele ja auch tatsächlich keine beste Lösung. Wenn jemand mit 150% Engagement im eigenen Unternehmen gearbeitet hat und dann von heute auf morgen abgeschaltet wird, dann findet er sich in einem Riesenloch wieder. Und dort Brücken zu bauen und zu sagen, die Menschen können noch 5, können noch 10 Jahre gute Kunden betreuen, können noch integrativ wirken in einem solchen Unternehmen, ist ja ein Modell, das für beide Seiten nützlich ist.
Ja. Wenn du heute jetzt einen 25-Jährigen treffen würdest und der erzählt dir, er ist jetzt gerade vielleicht noch Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann und möchte Versicherungsmakler werden, was würdest du ihm raten?
Was würde ich ihm raten? Ich bin mir sehr sicher, dass das Leistungspaket eines persönlichen Beraters, egal ob das im Privatkundengeschäft oder im Industrieversicherungsgeschäft ist, für die Zukunft definitiv ein lohnenswertes Betätigungsfeld ist. Der Grund dafür ist, auch mit künstlicher Intelligenz wird es qualifizierte Beratung auf Dauer geben. Persönlicher Kundenkontakt, qualifizierte Beratung, Vertrauen aufbauen, Kundennähe und eine ganzheitliche Beratung sind ein Betätigungsfeld, das hat immer seine Existenzberechtigung. Also wird man damit gutes Geld verdienen können und vor allem man wird selber auch viel Zufriedenheit mit der Aufgabe haben, weil man Menschen hilft, sich in der heutigen Welt von Versicherungen und Finanzen zu orientieren. Und Menschen brauchen diese Orientierung. Sie sind weder dazu ausgebildet, noch ist es zeitlich wirklich effizient für Menschen, das alles sich selber anzueignen oder sich im Internet zusammenzusuchen. Beratung zu Altersvorsorge, zu Vermögensanlage, zu Finanzierungsthemen, jemand, der sein eigenes Haus bauen will und dazu Beratung braucht. Das sind ja Themen, da bedarf es einer gewissen Erfahrung und der einzelne Mensch hat das nicht. Und er kann die Erfahrung auch nur über die Lebenszeit entwickeln, dann ist es leider schon zu spät. Ja, wenn ich in der Rente ankomme und dann merke, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich was für Altersvorsorge gemacht hätte machen müssen, ist es leider zu spät. Das heißt, ich muss damit mit 25 anfangen, also früh. Und gerade mal junge Berater haben den leichtesten Zugang zu jungen Kunden. Ja. Und deswegen ist das ein Geschäftsmodell, damit wird man auf Dauer erfolgreich sein können im Leben, da bin ich sicher.
Ja. Siehst du einen Trend oder siehst du die Möglichkeit dazu, dass sich so ein Trend entwickelt, wie wir das in den letzten 10, 15 Jahren hatten, in diesem, ich sag mal, im klassischen Tech-Startup-Bereich, wo ja Unternehmen gegründet wurden, sehr konkret mit dem Ziel, ich baue jetzt was auf, ich baue eine Idee auf, um dann relativ zeitnah den Exit zu suchen, um dann wahrscheinlich auch weiter drin zu bleiben, aber zumindest durch einen Investor übernommen zu werden. Siehst du sowas auch bei uns in der Branche kommen, dass jetzt junge Leute sagen, ich habe KI besser, schneller verstanden als die Älteren, ich baue jetzt ein Beratungsmodell auf, ich baue ein Geschäftsmodell auf, ganz bewusst mit dem Ziel, in 2, 3 Jahren schon dann von dem großen Private Equity oder sonstigen Einheiten übernommen zu werden? Oder ist es, bleibt es dieses klassische Modell, dass es einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen organisches Beratungsgeschäftsmodell aufgebaut wird?
beides wird nebeneinander existieren. Allerdings die Idee, ich baue ein überlegenes Beratungsmodell auf und das ist so gut, dass ich es in 2-3 Jahren verkaufe, das wäre schon ein extremer Glücksgriff. Also ich meine, Unternehmen haben jede Menge Ressourcen und können selber solche Modelle entwickeln. Ob ich jetzt über große Makler nachdenke, große Maklerhäuser oder Assekurateure oder wenn ich über Versicherer mit ihrer Ausschließlichkeit nachdenke, dass ich ein Beratungsmodell entwickle oder erfinde, das so gut funktioniert und das keiner kopieren kann, dass ich es danach für viel Geld verkaufen kann. Wenn das das Motiv ist, da würde ich jedem sagen, denke mal über dein Geschäftsmodell nach. Ich glaube, der andere Weg ist der bessere. Bau eine Kundschaft auf, bau ein eigenes Unternehmen auf, entwickel dich und dann kannst du in 5 oder 10 Jahren selber entscheiden, wie es weitergehen soll. Ja. Und für viele wird die Option, es weiter zu betreiben, wahrscheinlich die beste sein. Und die Option zu sagen, ich habe hier sowas Überragendes aufgebaut, wenn ich dieses Wissen und diese Infrastruktur weiter veräußere, verdiene ich so viel mehr Geld, weil diese Infrastruktur in großem Umfang nutzbar ist. Das wird die Ausnahme bleiben, würde ich vermuten.
Ja. Noch einmal zurück, du hattest eben vorhin schon erwähnt, das Thema Heads for Success. An wen genau richtet ihr euch damit? Was genau ist das Ziel dieses Projekts?
Heads for Success ist eine Runde von Menschen, die in der Führungskräfteentwicklung und der Personalmanagement schon beraten haben. Die haben sich im letzten Jahr zusammengetan. Ich bin jetzt dieses Jahr dazugestoßen, bin seit April daran beteiligt. Ich halte die Idee für sehr gut. Der Hintergrund ist, wir kennen die Demografie. Wir wissen, es wird insbesondere für mittelständische Unternehmen eine deutlich größere Herausforderung sein, in der Zukunft die richtigen Menschen zu finden, die Menschen, die dann da sind, weiterzuentwickeln und sie so zu fördern, dass eine Option für die Menschen ist, 30 Jahre im Unternehmen tätig zu sein. In der Vergangenheit war das häufig irgendwie selbstverständlich und der Arbeitsmarkt war sowieso kompetitiv. Das heißt, man hat ausreichend Mitarbeiter gefunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, die man einstellen konnte. Heute klagt der Mittelstand über Mangel an Fachkräften, an Personal. Und diese Klage ist natürlich nachvollziehbar, aber häufig auch von den Unternehmen selber verursacht, weil sie einfach zu wenig Professionalität im Bereich Personalmanagement an den Tag legen. Und wir wollen dort ein Netzwerk, wir bauen dort ein Netzwerk, es existiert ja schon, man kann es ja auch auf dem Internet nachgucken, wo wir Personalmanagement-Kapazitäten im Markt zusammenbringen. Ja. Weil jeder beherrscht bestimmte Dinge, jeder hat bestimmte Kunden, aber es fehlt dann an anderen. Der eine ist ein super Headhunter, der zweite ist ein guter Führungskräfteentwickler, der dritte ist ein guter, der Employer-Benefit-Programme gestaltet. Also unterschiedliche Facetten, die heute relevant sind, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zu finden und zu halten. Und da ist die Zielsetzung eben, diesen Mittelstand, insbesondere mit Fokus auf Mittelstand, professionell zu unterstützen. Und das macht dann nicht ich persönlich. Ich bin letztlich derjenige, der mithilft, dieses Netzwerk zu gestalten. Aber in dem Netzwerk gibt es dann jeweils den passenden Berater auf die entsprechende Aufgabe. Das ist die Zielsetzung.
Okay, das ist also ein Beratungsmodell. Ja? Also genau. Mittelstandsmarkt, Unternehmen sagt, ich brauche eure Unterstützung, dann geht man kurz rein und hilft dann bei
kurz Prozess. Oder auch dauerhaft, das kann ja alles sein. Ich meine, ich weiß ja, wenn ich jetzt an die Allianz denke, wie professionell dort Personalmanagement heute funktioniert. Wir haben jedes Jahr ein 360-Grad-Feedback für jede Führungskraft. Wir haben jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung. Wir haben Führungskräfteentwicklung. Wir haben Mitarbeitertrainings. Wir haben Kommunikationstrainings. Wir haben Gesundheitsmanagement. Also was ein großes professionelles Unternehmen heute alles an Aufwand betreibt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und im Unternehmen zufrieden zu halten, der ist immens und wird auch wichtiger, wenn ich jetzt daran denke, wie häufig die im Homeoffice sitzen. Umso wichtiger ist, dass man eine Bindung zum Unternehmen aufbaut. Wenn man jetzt den Mittelstand nimmt, der hat deutlich weniger Ressourcen auf dem Bereich Personalmanagement eingesetzt. Aber er braucht eben in Zukunft mehr Professionalität dort. Und dort auf Dauer auch unterstützen zu können, glaube ich, ist ein sinnvolles Ziel. Und viele Kunden suchen genau diese Unterstützung, weil sie für sie selber ist es eine neue Herausforderung, eine neue Sicht auf Dinge. Der Personalmanagement-Beratungsprozess geht ja vorne los beim Personal suchen, dann beim Onboarding, dann Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Trainings, geht bis hinten dann zum Schluss beim Exit. Also das kann geplanter Exit sein, das kann Rente sein. Wie sichert man Know-how-Transfer? Wie stellt man sicher, dass kritische Funktionen im Unternehmen so besetzt werden, dass ein kurzfristiger Ausfall ersetzbar ist? Also da gibt's unglaublich viele Themen, die man da bedienen kann. Ein Personalberater kann das nicht, sondern das braucht tatsächlich alles Netzwerkes.
Ja, cool. Vielen Dank, Rolf, für diese Einblicke und das Gespräch. Jetzt fast eine Stunde geworden. Aber
wir Armen, die sich das anhören, du, und bis zum Ende kommen, denen gratuliere ich jetzt schon.
Ja, das wird derjenige jetzt dann hier wahrgenommen haben. Und ja, es sind tatsächlich immer wieder viele, die uns so lange zuhören. Aber mit spannenden Gästen macht es auch Spaß und es war kurzweilig. Also nochmal vielen Dank, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast, hier die Einblicke zu geben. Und ja, ich freue mich auf das nächste persönliche Treffen und ja, verabschiede dich dann hier. Vielen Dank.
Thorsten, danke für diese Plattform und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag und viel Vergnügen mit dem Podcast.
Den werden Sie haben. Danke, ciao.